Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Und heute gibt es wieder eine 10-10. Und ich glaube, wir haben heute einen der dienstältesten CEOs zu Gast. Und der war auch noch niemals hier, nämlich den Perte Tomberg von Bondora. Und mit ihm werden wir natürlich über die Zinssenkung sprechen und auch viele andere Sachen um Bondora. Aber Thomas, vielleicht sagst du gerade noch mal ein, zwei Worte zu Bondora selbst.
Genau, nicht nur der dienstälteste CEO, sondern auch mit einer der dienstältesten P2P-Plattformen, die wir haben, also auf jeden Fall aus Estland. Seit 2009 operieren sie am Markt und haben über 460.000 Anleger, ein Kreditportfolio mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden. Ich denke, damit sind sie auch die besten ausgestattete Plattform. Twino müsste noch in der Größenordnung eine Milliarde sein.
Und nee, Mintos ist ja noch viel größer.
Ah, stimmt. Oh, Mintos ist ja keine Einzelplattform, ne?
Ja, gut, wie man es sehen will. Aber ja, 1,5 Milliarden ist auf jeden Fall schon mal.
Auf jeden Fall eine Hausnummer. Genau, da sind wir uns einig. Sehr gut. Weil wir werden uns heute noch ein paar Mal vielleicht nicht einig sein, weil wir reden nämlich über ihr Hauptprodukt, GoandGrow. Und da hat der Lars ja schon angeteasert, haben sie die Zielrendite oder die Rendite für uns Investoren gesenkt auf 6%. Und das auf ein Zinsprodukt, was keine Einlagensicherung bietet. Über das Thema werden wir mit dem Pertl auch noch reden müssen. Und ja, die Plattform ist weiterhin nicht reguliert. Die Kreditvergabe selber findet aber unter den Vorschriften oder nach den Vorschriften der estnischen Finanzaufsicht statt. Ja, ich denke, das ist so das Grobe für die, die noch nie was von Bondora gehört haben, was aber bei unseren Zuhörern eigentlich fast nicht sein kann.
Ja, bevor du das hier gleich wieder ins Negative ziehst, du hast jetzt gerade gesagt Zinssenkung. Wir dürfen aber dabei auch nicht vergessen, dass die 4% auf 6% angehoben wurden für alle, die vorher bei Unlimited waren. Das vergisst man bei der Sache ziemlich schnell. Weil die Leute, die zu 4% investieren, die tummeln sich nämlich ganz hier nicht in unserer Community, aber davon gibt es auch genug und die haben eine fette Zinserhöhung von 2% bekommen.
Ja, die sollten sich mal in unserer Community tummeln, damit sie lernen, wie man noch mehr Geld verdienen kann. Aber damit lenken wir ab. Wir wollen ja eigentlich über den Paddle reden.
Genau, aber es kommt ja später noch raus, dass die Leute, die bei uns in der Community sind, vielleicht auch gar nicht so richtig Zielgruppe von Bondora sind, aber da wird er uns gleich noch ein bisschen mehr selbst zu erzählen nach der Vorstellung.
I'm Perte Tomberg. I'm the co-founder of Bondora. We founded the company already 17 years ago. Today, Bondora GoandGrow is an easy-to-use online investment account. It is a higher yield, more liquid alternative to a bank term deposit with credibility as a key foundation.
Ja, also der Perte, der hat sich als Mitgründer von Bondora vorgestellt. Seit 17 Jahren existieren die schon, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen natürlich keine andere Plattform mit. Wobei Bondora natürlich heute eine ganz andere Plattform ist und er beschreibt jetzt auch nochmal GoandGrow als einfaches Online-Investmentkonto, das eine renditestärkere und liquidere Alternative zu den ganz normalen Bankkonten sein soll. Also das mit dem Thema Tagesgeldalternative und so, da sind wir gar nicht so weit hergeholt, sagt er selber. Ja, und Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das sind dabei wohl die seiner Meinung nach zentralen Grundlagen. Hörte sich ja sehr, sehr professionell an, wahrscheinlich hat er aber die Vorstellung auch schon 5 Milliarden Mal gemacht.
Davon gehe ich aus, genau. Wir haben in dem Interview, wie so oft, erstmal ganz sanft und vorsichtig eingestiegen. Also wir haben gestartet mit der Frage, ob denn Bondora denn gerne noch weiter expandieren möchte, ob da was geplant ist.
By end of this year, we aim to be active in 7 countries. So today we have, you know, active loan portfolios in Estonia, Finland, Netherlands and Latvia. We also started lending in Denmark just in the past 30 days or so. Pretty soon, we are going to launch Lithuania. So that by the time this podcast goes out, I think, you know, the very first loans in Lithuania are also sort of already issued. And then we will work on one more country this year. After we reach 7 countries, then highly likely we'll stop expanding for a year or two.
So, also wir haben gerade gelernt, also ich plane bis zum Ende des Jahres insgesamt in 7 Ländern tätig zu werden. Ich zähle jetzt nicht auf die 4 Länder, wo sie schon unterwegs sind, aber ganz kurz, vor kurzem haben sie jetzt eben einen Betrieb in Dänemark aufgenommen, Litauen, da glaube ich sind jetzt 1000 Euro investiert, wenn ich das Statistiken heute richtig gesehen habe, also sind sie gerade experimentell unterwegs, also steht kurz vor dem richtigen Start. Und das 7. Land hat er uns nicht verraten. Und welches es sein wird, da ist er überhaupt ziemlich bedeckt gewesen. Er will, glaube ich, nur darüber reden, wenn wirklich was ganz konkret und veröffentlichungswürdig ist. So rausplappern, wie wir das von anderen CEOs kennen, ist so nicht sein Markenzeichen, würde ich mal sagen.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas wie Rumänien wird. Das fehlt noch so ein bisschen auf der Karte, weil irgendwas Zentrales wird es wahrscheinlich nicht sein. Wobei Niederlande hätte ich auch nie gedacht, dass das wird. Auch schon ziemlich, ziemlich unique.
Ja, interessant war auch, dass sie danach erstmal wieder 1-2 Jahre das ruhen lassen, um zu gucken, dass es eben schön, vermute ich jetzt mal, einfach ausbalanciert ist. Das klang jetzt auch nicht nach einer schlechten Strategie. Wir wollten dann noch von ihm wissen, denn warum Litauen online ist, aber wir noch keine Kredite sehen, was da dann der Grund ist, ob es da Probleme gibt.
Yeah, so Lithuania, we have the licenses. So, but the first loans will be issued very, very shortly. But as you've seen, then overall our approach in every new country today is very, very conservative. So we build up very slowly just to make sure that everything works, the credit models work, the collections and recovery processes work, and the customer experience for the end consumers in those countries is highly competitive and really market leading.
Also die Lizenz haben sie, um Kredite vergeben zu dürfen, und sie werden auch demnächst welche vergeben. Aber wie wir ja schon eingangs gesagt haben, sie sind da sehr vorsichtig unterwegs, gehen schrittweise raus, eben halt, um sicherzustellen, dass eben alles effizient und, ja, ich vermute halt auch rentabel läuft.
Ich kaufe ihm das auch durchaus ab. Das haben wir bei der Niederlande ja auch schon gesehen. Da waren sie zu Anfang extrem vorsichtig, haben es dann, glaube ich, auch so ist wieder ein paar Monate gestoppt, um alles wieder zu überarbeiten. Und dann ging es wieder los. Also daran hängt halt auch alles bei denen. Ich meine, die verwalten so viele Kredite, die müssen immer liquide sein. Die können sich da keine großartigen Fehler leisten.
Oder haben sie vielleicht ja aus der Spanien-Ecke gelernt?
Ja, vermutlich, sicherlich. Also die haben ja die größte Datenbank, glaube ich, auch von allen P2P-Plattformen. Da wird schon, würde mich mal interessieren, was da so alles drinsteht, aber es wird wahrscheinlich immer deren Geheimnis bleiben. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage, zur Frage Nummer 2. Und da geht es jetzt um den Konkurrenten Monefit, weil die bieten ja beispielsweise die Vaults an, wo man Gelder länger blockieren kann. Und im Gegenzug dafür gibt es dann halt eine höhere Rendite. Und ich habe ihn gefragt, ob es sowas auch für Go & Grow in Zukunft geben wird.
For Go & Grow, we are aiming to provide a higher yield, more liquid alternative to bank term deposits. And therefore, locking up customer funds for longer periods of time is not on the roadmap. We believe that the value proposition of higher yield combined with liquidity as a combination is such a strong value proposition and makes us very unique and competitive on the market. And therefore, altering the product to be just, term deposits without the kind of like liquidity, I don't think it's going to be competitive, on the market.
Ja, hier war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass da sowas mal kommt von Bondora, aber hätte da eine klare Absage erteilt. Also die planen keine Produkte mit Kapitalbindung. Und hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass es halt wirklich eine liquide Anlageklasse sein soll und dass es nicht vorgesehen ist, dass die Investoren und Anleger da ihre Gelder einfach länger blockieren. Und dann hat er auch nochmal auf dieses Alleinstellungsmerkmal, die Liquidität hingewiesen. Und das hat er jetzt schon mehrfach gemacht, auch schon davor eigentlich die ganze Zeit. Und da habe ich nochmal als Nachfrage gestellt, ob Bondora wirklich jetzt oder ob er die Liquidität wirklich als den USP sieht, also den Unique Selling Point.
Exactly. So for us, what's critical is stable return, attractive return, liquidity, simplicity, hands-off, low fees, tax efficiency and the track record. So it's not, we don't really focus on a single part of the value, one single value driver like return rate, but we're combining things that are important to our customers to have a product that really doesn't have competitors if you put it all together.
Ja, also Bondora setzt da nicht auf einzelne Produkte, die vielleicht die Rendite in die Höhe treiben, sondern auf eine Gesamtlösung, die aus ihrer Sicht für den Kunden am meisten Sinn macht und wo sie auch kaum echte Konkurrenz haben. Also er hat das nochmal bejaht, also Liquidität ist ein USP für die. Und wenn man so auf den Markt guckt, bei den P2P-Plattformen oder da, wo wir unterwegs sind, gibt es tatsächlich auch keine einzige Plattform, die das kann. Und witzigerweise, ich hatte noch einen Call mit Monefit und da habe ich auch darauf hingewiesen, von wegen, das ist ja ganz toll, dass ihr höhere Rendite habt und so, aber Bondora hat halt diesen Puffer und kann immer auszahlen und die können das einfach so nicht designen, weil denen das einfach zu risikoreich ist. Also dieser Puffer für die Liquidität von Bondora, der muss immens groß sein, damit die das halt immer gewährleisten können und die sind wahrscheinlich auch extrem vorsichtig. Also das wird halt immer das sein, womit sie halt Marketing machen können und dann sind 6% natürlich schon wieder eine andere Hausnummer, wenn man halt immer sofort an sein Geld kann.
Da würde ich dagegen wetten, Lars, aber das haben wir da in der Conclusion. Das ist, glaube ich, nicht, dass der Puffer so riesengroß ist, weil die kalkulieren ja auch
Okay, ja, bin ich mal gespannt. Ja, also unendlich wird er nicht sein, aber auf jeden Fall groß.
Ja, klar, wir wissen ja, bei 1,5 Milliarden Kreditvolumen, da kann er ja auch groß sein.
Gut, 1,5 Milliarden, das ist ja nicht Under Management, das ist ja das, was sie komplett vergeben haben. Das, was sie Under Management haben, wissen wir ja leider nicht.
Ja, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich das Thema, ist denn ihr Kreditportfolio überhaupt profitabel? Das war dann die nächste Frage, wo man ein bisschen wärmer wurde. Also das wird ja immer wieder in Frage gestellt, ob das Kreditportfolio profitabel ist und ob das nämlich der Grund war, dass sie ihre alten umfangreichen Statistiken entfernt haben und jetzt eher dünne Statistikseiten aufgezogen wurden.
No, the statistics page gets an update because the old statistics page was you know, built probably 17 years ago and the tech and data layer underneath it has been updated. So we're basically revamping our tech and data stack. So we are going to update the statistics page going forward. The first release was already done, but we're basically adding all the critical reports that our customers want to get back on this page, but we're doing it on a new tech and data layer. We have this add on this as well is that, you know, we're already given in active discussions with you and the rest of the community, there was a lot of questions. Whilst we're automating the reporting, we're putting up the key reports that people have asked and releasing them in the blog.
Ja, also Pandora wollte die Aktualisierung der Statistikseite, die ja schon 17 Jahre auf dem Buckel hat. Passt jetzt ganz mit 2009.
17 Jahre, Wahnsinn.
Es passt nicht so ganz mit 2009, aber gut, ist immer großzügig dahingestellt. Vielleicht haben sie auch 2 Jahre vorher schon dran gearbeitet. Ja, auf jeden Fall ist sie nicht mehr zeitgemäß und da hat er nicht unrecht. Ich meine, mittlerweile reden wir ja über Bondora Go & Grow, nicht mehr über diese Individualportfolios, die wir so haben. Also das war ja schon klar, dass angepasst werden muss. Die ist gerade mit dem Blick auf Go & Grow halt schon ziemlich veraltet und wird jetzt überarbeitet und die fehlenden Informationen wollen sie natürlich selbstverständlich bereitstellen und muss man ja auch sagen, haben sie ja auch zum Teil schon bereitgestellt, also diese IRR-Übersicht, also die Renditeübersicht, die wir später auch noch drin haben im Gespräch, die gibt's ja im Blog, die wurde ja veröffentlicht, wo man dann schön sieht, wie rentabel das Portfolio war über die Zeit und da ist ein schönes Delta drin zwischen 6% oder 6,75% und was war das, bis 17% ging das doch auch, Lars, ne?
15,5, glaube ich, aber ist auf jeden Fall 15,5, ordentlich.
Ja, genau.
Vorzwischen, ja.
Schöne Marge.
Genau, und diese, das haben sie erstmal noch im Blog veröffentlicht, aber das soll auch in die Statistik dann später einfließen. Also da sind sie gerade fleißig am Basteln wohl.
Ja, dann haben wir ihn noch gefragt, ob denn er eine Idee hat oder eine Ahnung hat, denn warum diese Diskussion über seinen oder über ihr Kreditportfolios denn gibt. Also ob das jetzt irgendwie Verschwörungstheorien sind oder wo es herkommt, weil in den letzten Jahren haben sie halt dann trotzdem immer abgeliefert, obwohl ja angeblich ihr Portfolio so schlecht ist.
I really don't know what, you know, I can't comment why people discuss this. It's obviously then that the information we've put out is not clear enough. And this is something that we are going to fix now with the new statistics page. And I'm pretty sure that information the team has released in the statistics blogs in now the past few weeks already gives a very strong presence, but we really want to have an amazing statistics page where all of this information would be easily available to show really the full strength of the portfolio. But I think it's just an indication to us that we need to do a better job.
So immerhin mal ein bisschen Selbstkritik. Ja? Wir müssen einen besseren Job machen, bessere Statistikseiten, weil die früheren Statistikseiten so sehr, wie sie ja von vielen geliebt wurden, aber so wenig waren sie halt selbsterklärend. Da konnte man auch alles Mögliche reininterpretieren in diese Dinger, die wir da hatten. Vielleicht liegt es ja auch genau daran, dass es einfach extrem, ich habe immer gesagt, die erschlagen uns mit Zahlen, aber so richtig den Durchblick hat man damit auch nicht gehabt. Also wo man dann wirklich steht mit seinem Portfolio. Und ja, da bin ich ja mal gespannt, wie weit sie die neue Statistikseite aufbohren und dann vielleicht die Rumors ein bisschen aufhören, ne? Ein bisschen weniger werden, ein bisschen leiser werden.
Ja, ich glaube, ich kann dir jetzt schon sagen, dass das nie passieren wird, genauso wenig wie bei CreditStar und zig anderen Firmen. Ich glaube, P2P-Investoren kann man das am Ende auch gar nicht recht machen. Aber du hast recht, also die alte Statistikseite war komplett überladen, die neue ist zu wenig. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall eine coole Sache, dass er das auf sich genommen hat und gesagt hat, es wird wahrscheinlich unsere Schuld sein, wenn das nicht klar genug ist und wir arbeiten dran. Da hört man auch eher selten von CEOs so eine klare Selbstkritik. Fand ich sympathisch. Ja, dann gibt es ja ein gängiges Argument unter P2P-Investoren, dass 6% Rendite für 100% Risiko zu wenig sind. Und du mäkelst ja auch immer daran rum, bist so zinsgeil. Und daher auch lieber andere Plattformen genutzt werden. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn diesem Argument entgegensetzen würde.
So first of all, we do everything we can to keep the risk of losing money close to zero. Therefore, whilst I I get the concern, but calling it 100% risk doesn't really reflect the actual risks. In 17 years, we've delivered stable returns with very low risk to investors, even in tough times. Even in our very early years, very few customers lost any money on a portfolio level. So we do a lot of work to reduce the risk close to zero. You know, we use highly predictive data-driven models. We have a lot of data behind them. The investments are spread across hundreds of thousands of loans in multiple countries. And our risk management is based on industry best practices. So I would first say that, you know, even not taking in other parts of our value proposition, the risk of losing any money with Go and Grow is very close to zero.
Ja, das ist natürlich eine Aussage, die, glaube ich, für Diskussionen sorgen wird. Also Pertl, der widerspricht der Aussage vom 100% Risiko auf jeden Fall. Ja, also Bondora tut alles, um das Verlustrisiko sogar nahe Null zu halten. Und bei ihm hörte sich so an, als wäre es auch gar nicht so richtig möglich, Geld zu verlieren mit Go and Grow. Und das dank, ja, Risikomodellen, breiter Diversifikation. Er hat von Hunderttausenden von Krediten in mehreren Ländern gesprochen. Risikomanagement, und dann hat er auch nochmal auf die Historie, hat er nochmal die 17 Jahre erwähnt, mit stabilen Renditen. Selbst in schwierigen Phasen, wo er auch recht hat. Ja, wir haben Covid überstanden, Ukraine, hat man auch nichts gemerkt. Aber dann hat er gesagt, es hätten aber nur sehr wenige Anleger Verluste gemacht. Und da habe ich nochmal nachgefragt. Also es gibt ja scheinbar Leute, die was verloren haben auf Bondora. Und wer genau soll das sein?
Yes, so as I said, even in our very early years where people individually create the products, manually selecting loans or with portfolio, you know, manager, even during that time, very few investors lost any money. Like with Go and Grow, not a single investor has lost any money and has always received the full returns.
Gut, wenig überraschend hat mit Bondora Go and Grow noch kein Investor jemals Geld verloren. Das wird auch schwer. Da muss man schon viel falsch machen, glaube ich. Und ja, alle haben die Rendite erhalten. Aber er sagte halt, dass in den ersten frühen Jahren die manuell gesteuerten Produkte, also der Portfolio Manager, Portfolio Manager Pro, kennst du auch noch alles, und die API.
War investiert. Hier, bin investiert genau, noch.
Da sagte er, er sprach von very few, also hätten nur sehr wenige Anleger Verluste gemacht und auch das nur vereinzelt. Und da muss ich sagen, also ich kenne nicht viele, die keine Verluste damit gemacht haben, aber er meint wahrscheinlich jetzt, wenn man jetzt die gesamte Userbase ansieht, dann werden das wahrscheinlich wirklich nur sehr, sehr wenige
gewesen sein. Ich habe auch keine Verluste gemacht, ich kenne schon welche, aber das sind halt die Verluste gemacht haben, sind halt die nicht die Geduld hatten oft. Und dann, so wie du ja auch, alles raus, egal, Augen zu, switchen zu Go and Grow, nichts mehr damit zu tun haben. Und nicht 5 Jahre warten, bis da wieder das Geld wieder rauströpfelt.
Genau, ja, auch richtig. Und selbst heute tröpfelt ja noch ein bisschen was rüber. Ich habe auch noch mein altes Portfolio, also ein paar Cent im Monat. Ich glaube, es waren jetzt wieder 24 Cent, die ich auf Go and Grow buchen konnte. Das sind halt alles die ganzen ausgefallenen Kredite, wo, ja, die halt einfach laufen, die man dann, ist quasi eine kleine Extra-Rendite für Go and Grow am Ende. Aber genau.
Ja, viel, viel mehr tatsächlich, wie jetzt so 8-9% komme ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe jetzt das ganz allererste Portfolio habe ich nicht getrackt, aber ich hatte ja mal so ein Portfolio, was ich dann über Bots gefüllt habe, über ein Thorsten sein Tool. Mhm. Und das war lange sehr gut zweistellig, ist aber immer weiter runtergetröpfelt und jetzt mittlerweile bei 9% oder so. Und es dauert halt immer länger, bis mal wieder ein Euro, bis ich mal wieder 10 Euro abheben kann und so, ne?
Klar.
Aber das ist halt der Punkt.
Gut, aber mit dem Thema Risiko wollte ich ihn noch nicht alleine lassen. Also da bin ich noch ein bisschen selber länger drauf rumgeritten. Und jetzt geht es um das Thema Insolvenz. Also Insolvenz kann ja auch ein Risiko sein für Bondora. Und vielleicht kommt daher der Risikogedanke von einigen Investoren, dass man 100% verlieren kann. Mal gucken, was er dazu sagt.
Okay, clear, but you know, two angles here. So first of all, I said we've gone through very tough times. We've gone through COVID, we've gone through Eurozone crisis, we've gone through recessions in every single country. Estonia has been in a recession for 2 years. The last 2 years, Estonia has been in a recession. We've gone through that. So we have a lot of track record for really hard times as well as growing economy. Separate part is that even if in a super most unlikely scenario, something would happen to Bondora, then the loan portfolio is not Bondora loan portfolio. So in an insolvency proceeding of Bondora, the assets where the money, like the assets that the investors own, those are not part of the insolvency proceedings. Those assets still belong to investors and a servicer will be set up and established that will continue servicing the portfolio. So even in the most unlikely scenario of something happening to Bondora, the risk of the portfolio is still quite low.
Ja, also Pertl sieht hier zwei wichtige Punkte und jetzt wird auch klar, warum er das Risiko so gering sieht. So einmal weist er nochmal auf die Resilienz hin, also er sagt das nochmal, dass sie halt mehrere Krisen überstanden haben. Und das ist ja auch wirklich wahr, sie haben ja echt sind durch alles durchgerockt. Nur bei Covid konnte man merken, mit den Teilauszahlungen, dass sie da ein bisschen dran zu knapsen hatten. Aber ansonsten, die Rezessionen in den einzelnen Ländern haben dem scheinbar nichts gemacht. Also man kann auf jeden Fall sagen, Bondora ist erprobt krisenfest. Und zu dem Insolvenzszenario, da sagt er nochmal, dass es extrem unwahrscheinlich ist. Aber er sagt auch was ganz Interessantes, und zwar, dass die Kreditportfolios rechtlich komplett vom Unternehmen getrennt sind. Das bedeutet, dass die Anleger auf jeden Fall das Eigentum an den Krediten behalten und dass dann im Insolvenzfall auf jeden Fall ja ein externer Servicer eingesetzt werden würde, der das Portfolio verwaltet und dann abarbeitet. Und ja, es gibt ja noch ein Szenario, da sprechen wir am Schluss noch drüber, was eventuell ja ein schwarzer Schwan werden könnte, kommt dann ein bisschen später. Aber mir persönlich war auf jeden Fall nicht klar, dass das wirklich so krass getrennt ist, wo er die Meinung haben könnte, dass es echt hundertprozentig sicher ist. Also selbst eine Insolvenz scheint für Bondora ungefährlich zu sein.
And I think these are the parts that I think it's very good questions, because for us it may be that they're like very obvious, but we don't know that we haven't actually made it super clear. And I mean, these are amazing questions that really clearly indicate that there's a lot of improvements that we can do on our website to communicate the full risk management we do. We truly believe that you kind of compare us to the B2B sort of like platforms. If you compare to them, then the risk management of Bondora is truly on a different level.
Ja, also das war ganz cool, was er gerade gesagt hat. Also er sagt halt, im Vergleich zu den anderen P2P-Plattformen wäre ihr Risikomanagement auf einem ganz, ganz anderen Level. Finde ich natürlich schon eine krasse Aussage. Gut, kann man natürlich jetzt nicht groß hinterschauen. Und er hat auch nochmal auf die Fragen hingewiesen, dass er nicht bewusst darüber war, dass es nicht so klar ist und dass sie da nochmal ein bisschen was erklären müssen. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber im Nachgang hat unsere Ansprechpartnerin bei Bondora auch nochmal alle Fragen eingefordert, weil sie die so cool fanden und weil sie die gerne ganz paar davon auch im Blog entsprechend nochmal ausarbeiten möchten, dass sie halt das ganze Fragenset dann im Nachgang nochmal haben wollten. Fand ich ganz cool. Also da können wir uns vielleicht auf den ein oder anderen Blogartikel aus unserem Podcast nochmal freuen, dass sie da noch ein paar Sachen ein bisschen detaillierter aufarbeiten.
Ja, hoffentlich macht er auch einen Link da rein zu unserem Podcast dann.
Das kriegen wir mit Sicherheit hin.
Genau. Ich habe dann den Spieß jetzt umgedreht, aber ich habe dann einfach das ein bisschen so umgedreht und habe dann gefragt, ja, wenn wir denn gar nicht so wirklich oder für uns das gar nicht so wirklich transparent oder wichtig ist, dass wir das Kreditportfolio in der Hand haben, ne? Wir investieren ja in ein riesiges Kreditportfolio. Soll das für uns dann nicht viel relevanter sein, wie es Bondora als Firma geht und wir nicht auf die Firmenkennzahlen schauen und Kreditportfolio sein lassen?
Okay. So first of all, as I clarified with the last question, customers who use Go and Grow invest in a portfolio of loans that is over hundreds of thousands of individual loans from many different countries. Those loans are priced and scored using credit models that we have built over 17 years, using 17 years of data, and those models are highly predictive. And in case of non-performing loans, if they happen, those non-performing loans are actively managed and processed through courts in each jurisdiction. So the operational risk of Bondora isn't actually there. So the product is structured in a way that the insolvency, the customer doesn't take doesn't give a loan to Bondora. It's not a risk of Bondora having any financial difficulties. That the risk is spread across this very diversified portfolio.
Ja, also lässt uns nicht raus. Das Portfolio ist das A und O. Das ist eben dieses groß diversifizierte Portfolio. In das investieren wir ja indirekt auch und legt auch nochmal Wert halt, ne, die Kreditmodelle und das Vorhersehbare dann nochmal hervorzuheben. Eben die 17 Jahre Erfahrung, auch das Thema Eintreiben, was sie ja erfolgreich machen. Und darüber verdienen sie ja dann auch nochmal ein gutes Stück Geld hinten raus. Die Firmenkennzahlen geht da nicht so ganz ein. Für ihn steht das Portfolio im Vordergrund. Deswegen habe ich ihn ja nochmal gefragt, ob wir doch sagen müssen, das Portfolio ist der relevanteste Teil für uns.
The underlying portfolio of hundreds of thousands of loans is really the one that delivers the returns. Obviously, you know, every year we publish our financial results. Every year we have our Q&A. Soon in the coming 2 weeks, we're publishing the results for 2024, for example. And then I can, you know, rest assured you know, the company is very sustainable. We're going to stick around for a long, long, long time. But for risk management purposes of the investments that people have made, that risk of Bondora, you know, in any unlikely scenario, something happening to Bondora is already mitigated.
Ja, also im Prinzip hat er natürlich nicht Unrecht mit der Aussage. Ne? Wenn das Portfolio selber wertlos werden würde, dann würde, oder das Portfolio selber straucheln würde, dann würde auch die Firma Bondora damit wertlos werden. Also das Portfolio ist schon das immens Wichtige, es ist ihr Kernding. Ohne das Portfolio ist die Firma nichts. Hab mir dann wieder im Nachgang die Frage sich halt gestellt, ob wir bei den anderen Kreditgebern dann doch vielleicht so sehr auf die klassischen Firmenkennzahlen gucken und wer sowas wie gut performt ein Portfolio, was die dann verwalten, irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben. Was hast du da schon mal drüber nachgedacht hast, Lars?
Nee, mache ich persönlich nicht, weil ich kann es eh für mich nicht bewerten. Ich gucke tatsächlich auch auf die Geschäftszahlen und da hat der Petri auch recht. Also da braucht man sich bei Bondora tatsächlich keine Gedanken machen. Bei der Portfoliobewertung wird es halt echt schwer, weil die haben auch niemals Daten, die wir irgendwie miteinander großartig vergleichen können. Ich meine, bei Bondora zum Beispiel, gut, jetzt liefern sie ein paar Daten, aber generell hast du ja nichts Griffiges oder nichts, womit du jetzt das Bondora-Portfolio mit Credit Star vergleichen könntest. Also auf was für einer Basis willst du deine Bewertung anstellen, finde ich extrem schwierig und deswegen, ja, nee, mache ich nicht für mich.
Wenn da jemand eine Idee hat, was es da für schöne Kennzahlen gäbe aus den Geschäftsberichten, kann er uns gerne einen Kommentar da lassen, das würde mich interessieren. Aber ja, ist mir nur so am Rande aufgefallen, weil das Portfolio natürlich schon das Kernstück von jedem Kreditgeber sein sollte.
Ja, genau. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und da verweisen wir jetzt nochmal auf diesen, haben wir nochmal auf den Blogartikel verwiesen, den sie vor kurzem veröffentlicht haben. Und da ist zu sehen, dass der IRR, also der interne Zinsfuß, dass der mit den Jahren immer besser geworden ist. Da sieht man zum Beispiel, dass es 2022 waren sie im Q1 noch bei 7,8% und jetzt, du hast es eben erwähnt, waren es bei 15,5% für das dritte Quartal 2024. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn sie damals bei 6,75% waren für die Anleger, mit einem viel schlechteren IRR, warum sie jetzt, wo sie einen viel besseren haben, auf ja, 6% senken oder ob es nicht einfacher gewesen, alle auf 6,75% zu heben oder gar auf 7%?
Okay, so, you know, why do we think it's 6% is competitive? Is because Go and Grow offers both a stable as well as an attractive return, which is higher than what traditional banks offer, and with near instant liquidity that we have consistently delivered. You know, it's hands off, it's low fees, it's tax efficient, and has a long term track record. And there's really no other product on the market with a better choice. We see that the package together, including the 6% return, makes the product already highly competitive. What's obviously you can see from the results is as well that our risk management and portfolio returns are consistently improving year in, year out. And you know, the predictability and the stability of returns, which is the foundation of Go and Grow, is continuously improving. So the risk buffers inside Go and Grow are getting better and better.
Ja, also der Petel sagt, dass man Go and Grow als Gesamtpaket betrachten muss und nicht nur die reine Rendite. Also für ihn sind die 6% die gelten jetzt als attraktiv und stabil. Und das kombiniert, da hat er nochmal erwähnt, die sofortige Liquidität, hat er schon mehrfach erwähnt, die Einfachheit, braucht halt nur Geld überweisen, niedrige Gebühren und die Steuerfreundlichkeit. Das darf man tatsächlich auch nicht vergessen. Das ist ja auch für uns ganz, ganz wichtig und da ist Go and Grow natürlich auch wirklich konkurrenzlos. Ist ihm, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Und natürlich auch die starke Erfolgsbilanz, auf die er jetzt schon 50.000 Mal hingewiesen hat. Ja, auf jeden Fall sei Go and Grow für ihn damit weiterhin konkurrenzlos am Markt. Und dann hat er auch nochmal auf die Risiken verwiesen, die laut ihm immer weiter sinken, da sie besser werden in Risikomanagement und auch die Portfolioqualität dann damit kontinuierlich verbessern. Und das sieht man ja tatsächlich auch in den Zahlen, wenn die denn der Wahrheit entsprechen. Und dann hat er auch nochmal auf den ominösen Puffer hingewiesen, wo wir alle nicht wissen, wie groß der ist. Wahrscheinlich das größte Geheimnis in der P2P-Industrie. Und der würde sich auch stetig vergrößern, wie groß der auch immer sein mag. Ja, gut, dann, ja, jetzt haben wir natürlich die Zinssenkung, beziehungsweise die ist ja jetzt gerade eingetreten am 1. April. Und da wollte ich von ihm wissen, ob er jetzt nicht schon irgendeinen Effekt sieht, dass einige Leute ihr Geld abziehen und ja, Go and Grow verlassen und vielleicht zum Monefit wechseln.
There is some elevated numbers of people, slightly elevated numbers of people leaving, but not very substantial. Exactly, because with 6.7% and the liquidity and the tax efficiency and the simplicity, the product is very highly competitive. And, you know, there can be obviously always alternative investment products where people want to kind of put money into, but as a combination, there's nothing that can really compete with Bondora as a whole package.
Gut, also laut Pertl gibt es leicht erhöhte Abflüsse, aber es wäre jetzt kein substanzieller Exodus oder sowas. Sind wahrscheinlich fast alle aus unserer Community aus der P2P-Community, die sich ein bisschen stärker mit den Produkten auseinandersetzen. Witzig war, dass er sich jetzt auch gerade nochmal, genau wie ich versprochen habe, mit den 6,75% Rendite, was er wahrscheinlich auch die letzten Jahre auch immer so abgespult hat. Und jetzt sind es halt nur noch 6. Fand ich ganz witzig, dass er auf die gleiche Falle reingefallen ist. Ja, ansonsten hat er die ganzen Punkte nochmal genannt, die er jetzt auch schon mehrfach genannt hat. Und er weist auch nochmal darauf hin, dass es zwar immer alternative Anlageformen gibt, aber die Gesamtkombination von Bondora sei laut ihm nicht zu schlagen. Und dann wollte ich nochmal von ihm wissen, ob er sich denn mit anderen Plattformen vergleicht, beziehungsweise ob er Bondora mit anderen Plattformen vergleicht.
Obviously, when we look at the market, we benchmark through different asset classes. But as I said, we're looking at the combination of value propositions. Overall, you know, we're looking to be a higher yield, more liquid alternative to bank term deposits rather than, some different comparison. But obviously, like when we scout the market, we always look at all sorts of alternatives because we truly know where our customers invest into. But from there, you know, the number of people who, you know, have a substantial part of their assets in, you know, competitive B2B lending products, as you call them, is quite small. You know, the asset allocation is quite small in that segment. And if you really look at those products, then, you know, I seldom want to do, you know, one-on-one comparisons there, but, you know, the products, you know, they don't typically have track record. They typically don't have liquidity. They typically don't have tax efficiency. You know, there's typically they're not really that hands off. So, you know, I would rather look at the B2B lending products on the market that are often mentioned more as alternatives to crypto, you know, rather than you know, an alternative to go and grow.
Ja, ich finde, das war eine der wichtigsten Antworten hier aus dem ganzen Podcast, weil hier wird nämlich klar, wo Bondora steht. So, die beobachten zwar den Markt, aber die vergleichen sich nicht mit P2P-Plattformen, sondern mit Banken bzw. den entsprechenden Produkten, Festgeldern, Tagesgeldern. Die Zielgruppe von Bondora Go & Grow, die investiert also nicht unbedingt in zig P2P-Produkte, sondern die suchen einfach liquide und stabile Lösungen, wo sie einfach nur ihr Geld hinüberweisen müssen. Und das war's. Und das haben wir auch schon mal öfter besprochen. Und die anderen Produkte, die haben aus seiner Sicht halt alles das nicht, was Bondora hat. Also die haben keine lange Historie, die haben nicht die Liquidität, die Bondora bietet. Die Steueroptimierung hat er nochmal angesprochen und die seien jetzt nicht wirklich hands-off, also dass man einfach Geld hinüberweisen kann. Und das ist ja auch die Diskussion, die wir beide immer führen, Thomas.
Aha.
Du sagst ja immer, gut, jetzt als Monefit als Vergleich, du sagst immer, Monefit braucht man ja nicht, weil ich kann ja zu Ländermarkt gehen. Aber die Kunden von Monefit sind nicht die gleichen Kunden wie Ländermarkt. Und genau das ist bei Bondora halt auch der Fall. Also die wollen nicht die P2P-Investoren, sondern die wollen einfach nur die Leute, die nichts mit ihrem Geld zu tun haben wollen, sondern es einfach da hinüberweisen wollen. Also die wollen keinen Thomas Butz, der 18% Rendite möchte oder Guides of Pending Payment Fees oder sowas.
Ja, kriegen sie ja auch nicht. Sind halt eher die Volksbank, die ihren hauseigenen Fonds mit 3% Ausgabeaufschlag raushauen.
Und deswegen können sich noch so viel aus unserer Community aufregen und ihre Gelder abziehen. Am Ende bei der Investorenanzahl, die Bondora hat, wird das wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Tropfen auf einen heißen Stein sein und keinen interessieren oder so. Da müssen wir uns, glaube ich, auch einfach... müssen wir realistisch sein und entweder wir nutzen das Produkt und die Vorteile davon oder ja, wir investieren halt woanders. Aber ja, das Produkt hat halt seine Vorteile, die andere nicht bieten, hat er auch absolut recht.
Und da er ja mit den Großen mitspielen wollen, ist ja jetzt nur eine Frage der Zeit und Sie haben es ja auch schon angedeutet, dass Sie oder angekündigt, dass Sie eine Bandlizenz haben wollen. Und da war natürlich die Frage, wann wir damit rechnen können und was sich dafür damit für uns ändern wird.
That's a very good question. Thanks for bringing that up. We made really strong progress over the past year. These processes take time, but we're actively working with the regulators and moving at an expected speed towards getting a pan-European banking license. For Bondora Group overall, having a banking license will add another layer of trust and stability for all our customers. It also will make it easier to expand into new countries inside the European Union, as well as European Economic Area. as a credit provider, as well as to introduce various new products so that licenses or the right to market different products in different countries in Europe just will get much easier than the setup we have today. It's really one of the top priorities, but the processes take a lot of time because there's a number of investments organizationally, internally, into risk management, into the team, into multi-capitalization that happen at the same time.
Also Sie arbeiten aktiv an der paneuropäischen Bankenlizenz, um eben dann noch mehr Vertrauen und die Stabilität für uns Kunden zu schaffen. Es wird auch die Expansion in weitere Länder erleichtern und neue Produkte einführen. Das war jetzt, fand ich, aber schon so eine echte Marketingantwort. Also so wirklich Substanz hat er da nicht geliefert. Daher war nochmal der Versuch, mit einer Nachfrage dann rauszukitzeln, was wir denn an neuen Produkten dann wenigstens sehen können dadurch.
I don't want to announce anything at the moment. You know, obviously, so I don't want to announce anything at the moment. But if you look at what banks in general provide or can provide to retail investors as well as retail consumers, is that, you know, obviously you have term deposits. You know, obviously there's different types of insurance products that you can offer. There's different types of credit, like, you know, mortgages or property-backed loans. So the vastness of products.
So, also hat keine neuen Produkte rausgelassen, also nur die aufgezählt, was halt eine Bank eh hat, ähnliche Kredite oder Versicherungsprodukte. Ich habe es dann nochmal versucht mit dem Thema, das war ja auch schon mal eine Spekulation, ich glaube, wir hatten die auch schon, Lars, ne? die berühmte Bondora Go-and-Grow-Kreditkarte. Ob es denn sowas wenigstens geben wird? Wir alle warten verzweifelt auf eine Kreditkarte, die Cashback in unser Go-and-Grow-Konto liefert. Aber dazu hat er eine ziemlich eindeutige Meinung gehabt.
It could be a credit card. I'm not really convinced it's a very competitive product long-term in for Europe, really. I would rather say that open banking infrastructure combined with a mobile phone will actually, and maybe NFC will allow us to deliver something better than a setup that's basically from the 70s. But let's see, you know. But I'd rather not say what we won't do or what we'll do. First, we need to get the banking license. We need to set up the bank properly, get it running, and then, you know, the product suite and the country opportunities that come from there, we can really realize from 2027 onwards, not really before.
So, immerhin, wir haben ein Datum gehört, ne? Vor 27 wird nichts passieren. Und so ein olles Plastikding aus den 70ern, das sieht er nicht als Innovation an. Muss man sich mal vorstellen, die Kreditkarte, ne? Da, ich weiß nicht, Lars, kennst du das noch, wo man über die Kreditkarten drüber gerutscht ist und einen Abdruck erstellt hat?
Das tatsächlich habe ich davon schon mal gehört, aber benutzt habe ich es, glaube ich, nicht mehr.
Meine erste Kreditkarte, nee, ich habe sie nicht gehabt, mein Kollege hatte die. Aber egal, zurück zum Thema. Also Kreditkarten mit Plastikkreditkarten, über die man drüber rutschen kann, werden auf keinen Fall kommen, so wie ich ihn verstehe. Vielleicht was mit NFCs und Mobile Phones. Sind wir mal gespannt. Ja.
Aber ich meine, braucht man ja auch nicht mehr unbedingt, ne? Also man kann das ja mobile Kreditkarten oder
Apple in, Pay, Google Pay, Wallet
oder
genau.
Sowas.
Ja,
genau. Aber wir hatten ja mal, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht noch an den Blogartikel, die hatten mal diese Karte als Bild, wahrscheinlich als Mockup, als kleinen Entwurf. Mhm. Und deswegen kursiert das natürlich überall rum, die Bondora Kreditkarte. Das wäre richtig, richtig geil. Also,
das wäre schon cool.
Da wäre ich heiß drauf, ja. Aber gut, gucken wir mal.
Nee, wird wohl so nicht kommen und nicht vor 27. Aber was da natürlich sich gleich noch anbietet, wenn man so über das Thema Banken redet, über das Thema Banken denkt, dann ist natürlich der Punkt Einlagensicherung. Da war auch die kurze Frage, ob es dann auch eine Einlagensicherung geben wird. Und da hat er eine ganz schnelle Antwort drauf.
Obviously for deposit products, you know, that the bank will offer, these will be protected the same way as deposits from Deutsche Bank or any other sort of large German bank.
Also, wird eine Einlagensicherung geben, mindestens so gut wie von der Deutschen Bank. Ich weiß nicht, die Deutsche Bank ist das beste Beispiel, aber ja, kennt halt jeder. Und dann kam noch die Nachfrage von dir, ob es denn 100 oder 20.000 Euro sind, weil da gibt es ja durchaus Unterschiede. Ne? Wir kennen es von, ich weiß gar nicht, Revolut oder so, die haben 20.000, da waren dann als deutscher Investor bei deutschen Banken, kennen wir halt die 100.000.
Genau, so wird's ja mit 20.000.
Aber sowas, genau.
They have 20k because the product you're looking at there probably is what they offer under the finance payment services or on other like investment services license. Deposits are covered by 100,000. So payment services are different, and payment services are covered. Like I said, there's different layers. For deposits, there's up to 100,000 per bank.
Also kommt darauf an, was es für eine Lizenz ist und für was für, um was für ein Produkt es halt auch geht. Bei einer Einlage wären wir bei den 100.000. Bei Payment-Produkten sind es dann halt 20.000. Ich würde sagen, da muss man sich einfach mal drauf überraschen lassen. Ich meine, für Bondora, für den Kreditpool selber, kann ich mir nicht vorstellen, dass da je eine Einlagensicherung geben wird für das Geld, was da drin gebunden liegt.
Nee, das wird dann wahrscheinlich irgendwie an neue Produkte gekoppelt sein, die da noch kommen. Aber denke ich auch nicht, dass wir das da irgendwie abgesichert kriegen. Wobei das ja quasi kein Ausfallrisiko hat, laut seiner Meinung.
Stimmt, daher. Ich kann es vergessen.
Ist ja safe. Aber gut, gucken wir, was da kommt. Ja, und dann sprechen wir noch ein bisschen über Themen, die ich auch von der Community eingesammelt habe. Und ein Thema betraf das Facelift von Bondora. Also es gab ja die neue Oberfläche vor einigen Monaten. Aber da wurden nicht alle umgestellt, also alle, die mehrere Ziele hatten, so wie ich zum Beispiel, die arbeiten immer noch auf dem alten und dann hatte man das komplette Chaos, die Hälfte funktionierte nicht. Jetzt funktioniert irgendwie alles, aber trotzdem haben wir noch diese Zweiteilung. Und ja, dann wollte ich ihn, habe ich ihn gefragt, wann es denn jetzt endlich dieses eine Produkt gibt, von dem er ja selbst auch die ganze Zeit spricht.
Lars, you can soon sell this on the sort of vintage market, you know, access to this old product. but jokes aside, obviously now that you know, we've decided to streamline. We were really invested really to streamline the entire user interface. You know, it has become obviously too far away from the ideal that we want to get to. And we'll invest in the next 6 to 9 months to have really to the level of simplicity of kind of two buttons, like one button to put money in and one button to take the money out. And, you know, it needs to be available on your phone. It needs to be available easier in your desktop. And we will do a lot of work to really be a leader in user experience for all of our customers.
Ja, also er meint, mein Interface könnte man bald dann im Museum beobachten, so ungefähr. Und er kündigt aber einen kompletten Facelift jetzt in den nächsten 6 bis 9 Monaten an. Das Ziel soll dabei die maximale Einfachheit sein. Es soll am Ende eigentlich nur 2 Buttons geben. Also einmal Geld einzahlen, auszahlen und das war's. Also wirklich idiotensicher, was ja auch die Zielgruppe von Bondora ist. Also nicht die Idioten, sondern halt Leute, die einfach so wenig wie möglich damit zu tun haben wollen. Ja, und das soll halt komplett intuitiv nutzbar sein. Und da wollen sie halt dran arbeiten, also am Nutzererlebnis. Aber dann gibt's ja diese Sache mit diesen Sparzielen. Und das ist ja gerade bei uns in der Community auch extrem wichtig. Und ich finde es auch super. Und Monifit hat das ja jetzt auch. Da kann man sogar noch mehr Ziele als diese 3 anlegen. Und da habe ich ihn gefragt, ob es jetzt denn weiterhin möglich sein wird, diese verschiedenen Sparziele zu definieren. Weil in der aktuellen neuen Version geht das ja wohl nicht, so wie ich gehört habe, sondern nur in der alten. Deswegen arbeite ich auch noch mit der alten.
Yeah, well, what we call is like, you know, you mentioned vaults. We call them basically multiple goals. We will still have them, yeah. I think we're limited it down to 3 because, I mean, some people had 100. But based on the research we did and based on the data, we understood that actually, you know, 3 different goals is okay for like 99% of the customers. So, you know, for some customers, there was a lot of, you know, different goals, but we're not going to support that going forward. But we will still allow 3 different sort of like different goals. And because we saw it, this as an important value proposition that people really wanted to have, like, you know, for their one key or another key or like, you know, a travel thing. And it's an important thing. All of this will come.
Ja, also gute Nachrichten. Die Ziele, die kommen auf jeden Fall zurück. Und dann war es noch witzig, was er gesagt hat, dass es Nutzer gibt, die 100 separate Ziele irgendwie angelegt haben ganz zu Anfang. Deswegen werden die halt eingeschränkt auf 3. Ist immer so witzig, wenn man das hört. Ich meine, was sich manche Leute da ausdenken. Ich habe das ja bei PeerBerry, mussten sie auch die Auto-Invests irgendwie limitieren, weil es auch da Leute gab, die hunderte von Auto-Invests angelegt haben, die das System dann total in die Knie gebracht haben. Also echt total witzig.
Ja, Limits nach oben muss es immer geben, weil nichts, was die Leute da draußen machen wollen.
Unglaublich einfach.
Ja, es passiert.
Aber laut seiner Datenanalyse oder von Bondora reichen 3 Ziele halt für die meisten Kunden einfach aus. Aber das Wichtigste ist, die Funktion bleibt erhalten. Es wird am Ende egal, ob 3 oder 5 Ziele, aber das wäre schon echt ganz cool zur Motivation. Und ich hoffe auch, dieses schöne Kuchendiagramm und so, was ja auch richtig motiviert. Also ich bin total gefangen von diesem Interface. Ich hoffe, das bleibt so ungefähr, wie es jetzt ist. Genau, und dann gab es eine Frage, die habe ich auch aufgeschnappt, und zwar das liebe Loyalty-Programm. Also ja, viele Kunden wünschen sich ein Loyalty-Programm und das gibt es ja auch auf ganz vielen anderen Plattformen schon. Und ja, für mich wäre es natürlich auch ganz cool. Ich bin ja auch ganz gut investiert und habe ich mal gefragt, ob wir sowas sehen werden.
The team has looked at multiple approaches around these loyalty programs. We've looked at, you know, having, you know, different types of incentives for the referral program, for example, related to this. We don't have any specific decisions yet made. I don't think it's going to be likely the first priority in 2025. During 2025, we really want to, you know, have the user experience for all customers very streamlined. We want the product to be, you know, for all customers, new and returning, easily usable on an app as well as on the web. We want the AML, KYC processes, you know, very, very streamlined. So we want to, and the tax reporting and all, like, so we want to have the core foundation of the product super solid. And then in 2026, we can really then build upon that all sorts of like additional layers. You know, people have asked us for keyed accounts, kind of like, you know, accounts where they can already give access to their children. People have asked for loyalty programs. So there's a number of, you know, ideas that we want to develop on top. But like for us, we really want to make sure that the foundation is first super solid. And then we can add those different components on top of it.
Also das Thema ist nicht komplett vom Tisch, aber für 2025 wird es nichts werden. Also die arbeiten jetzt daran, wirklich die ganze App nochmal zu überarbeiten und auf eine gute Basis zu stellen und von der dann aus weiterzumachen. Aber ab 2026, da will man dann an solchen Features wie Loyalty-Programmen, Kinderkonten etc. arbeiten, aber dann halt als Erweiterung dann zu der entsprechenden neuen Plattform. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema, was er angesprochen hat mit den Kinder-Accounts. Weil das ist auch was, was extrem oft nachgefragt wurde. Und ich nutze das ja auch für meinen Sohn. Da habe ich nochmal nachgefragt, wie das denn aussehen würde und ob das wirklich geplant ist.
I mean, we look at it this perspective that, you know, we would love to not only that the parents can see, but that the children would also start, you know, learning about, you know, investing. I think obviously some people give people stock accounts, but those can give a heart attack, you know, for a lot of people to see your money jump up and down, you know, constantly, right? You know, if you look at what's happening with different stocks. So I think Go and Grow is an amazing, amazing also long-term opportunity for your kids. And these are things that we want to really, really develop. But we see right now that, you know, for us to be very competitive on the market, we need to make sure that the foundation on top of it is built, both the technology, the data, the user experience, the core is amazing first. And then all of those additional layers that create the engagement and create this sort of like long-term retention, like Child Accounts, Loyalty etc., that can be built on top of it.
Ja, also Pertl findet die Idee auf jeden Fall großartig und er will auf jeden Fall diese Kinderkonten bringen, aber er hat es nochmal erwähnt, halt erst wenn alles andere fertig ist. Und dann hat er nochmal, ja, noch ein bisschen hervorgehoben, dass Go and Grow ja auf jeden Fall als stabiler Einstieg für Kinder ideal ist, weil das ja keinen Stress verursacht, wie Schwankungen an der Börse und so und mehr Lernpotenzial bietet. Ja, also ich kann es bestätigen. Also bei meinem Sohn funktioniert es gut, geht halt einfach nur die ganze Zeit aufwärts, aber er hat auch Aktien, also aber beides tangiert ihn jetzt nicht sonderlich, was Stress angeht. Das ist halt ziemlich entspannt, so wie ich. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz cooles Tool für Kinder. Und es gibt ja auch andere Apps, wie zum Beispiel von Revolut, die haben ja extra eine Kinder-App und die ist auch richtig cool. Mhm. Also da kann man wirklich viel machen für die Kids. Wäre natürlich super, wenn wir eine P2P-Plattform, obwohl sie ja gar nicht mehr so gesehen werden wollen, aber wäre cool, wenn wir so eine Plattform oder noch mehrere hätten, die ein bisschen auf Kinder zugeschnitten sind und wo man ein bisschen mehr lernen kann.
Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn es immer nur aufwärts geht. Weißt du? Nur wer hinfällt, kann auch wieder aufstehen.
Das stimmt, ja. Aber das können sie ja bei anderen Sachen machen. Ich meine, die haben ja auch dann die erste Freundin oder Freund etc. Da fliegen die oft noch auf die Fresse. Da müssen jetzt nicht unbedingt mit den Investments sein.
Du hättest mir jetzt ruhig hier ein Blattheits-Bingo reinhauen können, Lars, Mensch, für solche Sprüche. Das ist ja jetzt ich als Optimist, ne? Als Pseudo-Optimist. So, aber zurück, ernstes Thema hier. Ne? Wir reden ja über P2P-Kredite. Wir haben uns die Statistiken angeguckt, aber dir ist vor allem auch aufgefallen, Lars, dass ein Großteil von ihren Krediten nämlich aktuell nicht mehr in den High-Risk-Bereichen liegen. Also HR, glaube ich, gab es auch früher mal, die gibt es ja gar nicht mehr, sondern wir reden darüber, dass die meisten jetzt bei AA bis C liegen. DEF sieht man fast gar nicht mehr. Das klingt ja schon nach einem richtig konservativen Portfolio. Es war früher deutlich riskanter und da war die Frage, ob das denn so ist, also der Schein da trügt oder tatsächlich ein etwas weniger. Also fast schon ein konservatives Portfolio haben.
It's true that we have adjusted our strategy and it's a really clear strategic decision. We've now been in the market for 17 years and, you know, as our business matures, so has our approach. That includes issuing loans with lower risk profiles, which also supports our goal of becoming a licensed bank, where stability and you know, strong credit quality are essential. At the same time, you know, our credit risk models have become more and more advanced, allowing us to be better at identifying creditworthy customers and making those choices, you know, clear. But overall, it's a very clear decision, you know, on our behalf to move into a more conservative segment and see ways how to grow there. If you look at the country mix that we're now at and the countries that we've added, then maybe compared to strategies taken by other, you know, fintech, you know, neobanks, fintech consumer lenders, then we decided to focus on really adding, you know, Western European countries and developed economies rather than to look at Southeast Asia or look at this near Russian former Soviet countries outside of Europe.
Am Schluss noch einen kleinen Seitenhieb auf die anderen Plattformen, die so Moldawien oder Singapur oder Indonesien im Portfolio haben. Ne? So, sie haben nur stabile Plattformen. Ja, also mit Holland und Estland und so kann man ja auch wirklich nicht sagen, dass sie sich an den Randgebieten tummeln. Aber er hat uns erklärt, dass sie eben die Strategie tatsächlich ein Stück weit angepasst haben und Kredite mit niedrigerem Risiko einsammeln wollen. Und das ist ein klarer Plan für sie, was die Stabilität und das Thema Bankenlizenz halt auch angeht. Ich denke, das ist sicher ein kluger Schritt. Ne? Also bei den Spannen, die wir ja in den IRRs gesehen haben, zu den 6%, da haben sie es auch gar nicht nötig, das Risiko so weit auszuweiten. Sofern sie sich halt nicht selber die Taschen voll machen wollen, ne? Weil dann wäre natürlich dann schon der Punkt zu sagen, naja, je mehr ich aufs Risiko fahre, je mehr ich reinhole hinten, ich muss hier nur 6% rausgeben. Aber wenn mir das nicht so wichtig ist, und das nehme ich ihm auch ab, ist es garantiert kein Fehler, das Portfolio konservativer auszustellen und dann damit halt ruhiger durch die Zeit zu segeln.
Ja, also von mir aus können sie auch ruhig die Taschen voll machen. Also wenn es Pandora gut geht, ist ja auch gut für mich am Ende. Ich meine, wenn das dann wirklich so super sicher ist und nachhaltig für die Zukunft, dann dürfen die auch gerne ein bisschen was verdienen. Also ich bin da jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht den letzten Renditepunkt noch rausholen. Klar, mehr Rendite ist immer schön, aber mir ist es eher wichtiger, dass mein Investment und mein Geld auch relativ sicher ist. Und dafür muss Pandora halt entsprechend gut gehen. Und darum geht es auch in der nächsten Frage. Also wir haben jetzt eben gehört, Pandora expandiert weiter und wächst. Und da wollte ich von ihm wissen, wie er denn gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Kreditportfolios sicherstellt. Vor allem dann, wenn es mal in der Wirtschaft nicht so rund läuft. Aktuell haben wir auch ziemlich viele Reibungen überall. Das Thema Zölle und so, was jetzt gerade die Welt bewegt. Und früher oder später wird es mal wieder rumpeln. Und da wollte ich von ihm wissen, ja, was tun Sie für die Nachhaltigkeit? Wie stellen Sie sicher, dass das alles auch in Zukunft gut läuft?
Das war unsere längste Antwort von ihm, die müsste jetzt 2 Minuten aushalten.
Eieiei.
So, as we grow, we're doing it really responsibly, with long-term sustainability in mind. For, you know, go and grow overall has been built to be stable and resilient. So, you know, critical part of that risk management is that the money is spread across hundreds of thousands of loans in different countries, different risk segments. And today, that risk segments that overall we're operating is generally quite conservative, which means loans that have generally very, very low probability of default. The credit models are highly predictive because we've now, there's a very strong kind of like scale effects from data. So we have collected real market data for over 17 years, which allows us, you know, to be better and better and better in our precision of identifying, you know, lower and higher risk customers. What's critical here is that, you know, when we now look at new product segments or new customer segments or new countries, then we're doing it very controlled manner. So for all new countries, we have very strong internal rollout plans where we clearly measure and limit the number of loans we issue, for example, every single day, every single week, every single month. There's various controls in place to make sure that we don't scale before certain key risk indicators are reached. So it's done in a very controlled manner. We're not trying to sort of like grow the portfolio by like 200% a year or something like that. We have a very controlled way how we're rolling things out. And that means that if we need to scale down volumes in certain countries, then we're constantly doing it. You know, we feedback loop every single month to look at how the portfolio is performing, what segments can be scaled up, what segments need to be scaled down, et cetera, et cetera.
Ja, lange Antwort. Also er hat da nochmal hervorgehoben, dass die halt ja auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Wachstum setzen und dass es halt höchste Priorität hat. Und falls es jetzt jemand noch nicht mitbekommen hat, Pandora arbeitet jetzt seit 17 Jahren daran und das Geld ist auch über Hunderttausende von Krediten gestreut. Also gut, dass er das nochmal erwähnt hat.
Ich glaube, er hat das 5-mal gesagt mit der
Aber gut, ist natürlich auch wichtig, da immer darauf hinzuweisen. Ich meine, ja, die Informationspolitik, die müssen wir natürlich auch gut fahren, damit jeder am Ende auch mitbekommt, was da Sache ist. Und gerade wenn man mit Timestamps arbeitet, so wie wir, da werden vielleicht nicht alle Fragen und Antworten angehört. Von daher ist das gar nicht mal so dumm von ihm gewesen. Aber interessanter war die Expansion in neue Länder und wie das wie das alles erfolgt und wie sie das machen. Also wir haben es aber auch schon selbst gemerkt, dass sie das halt langsam und kontrolliert aufbauen. Und man sieht es ja auch an den aktuellen Zahlen. Litauen, hat er gesagt, machen sie jetzt erst, obwohl es eigentlich schon seit letztem Jahr dabei ist. Und die haben klar definierte Limits pro Tag, Woche und Monat. Und wenn das alles gut läuft, dann erst rollen sie das im größeren Umfang aus, wie sie es jetzt gerade in den Niederlanden machen, wenn dann halt bestimmte Risikokennzahlen erreicht sind. Also Bondora analysiert monatlich das Portfolio, passt ihr Volumen an, skaliert bei Bedarf zurück, was sie ja auch damals in Spanien gemacht haben und wie gesagt in den Niederlanden. Und ja, jetzt mal auch ziemlich langsam gestartet und dann irgendwann ging es dann ab und man hat von einem Monat auf den anderen dann auf einmal Millionen an Krediten vergeben. Und genau das sehen wir jetzt auch gerade in den Niederlanden, da waren sie extrem vorsichtig. Und jetzt ist es, glaube ich, ihr zweitgrößter Posten schon im Portfolio nach Estland. Fand ich schon interessant.
Übrigens sind es der drittgrößte Posten, nicht Niederlande, weil der größte ist nämlich Finnland, hatte ich gesehen.
Ah, Finnland, Estland und dann kommt Niederlande.
Ja, das fand ich überraschend.
Wenn seine Top-3-Plattform außerhalb Bondoras wären oder halt auch Investmentprodukte, was ist seine Antwort?
I'm 100% in GoandCrow. I'm 100% in Bondora. I've actually increased, you know, my shareholding in Bondora in the past year. So I'm all in. There's nothing better.
In GoandCrow investiert und halt auch in Bondora, also nach seiner Rechnung sogar 200%, also er ist sowas von all in, weil an Bondora im letzten Jahr nochmal erhöht hat. Mal CEO. Da wolltest du wissen, wann du endlich Bondora Aktien kaufen kannst, ob es da nicht was anderes noch gibt als GoandCrow, weil GoandCrow hatte ja zu wenig Rendite.
When we go public. The only other asset I have, really, I mean, if like on the record, off the record, it doesn't matter. Like, only other asset I have is my property, and that's not for investment reasons. It's like, you know, it's for my family to live in, right? So I don't look at anything else, you know. So I have, you know, both money in GoandCrow, and then I have, you know, money in equity, and the shareholding of in Bondora overall has actually increased. So I feel very confident that what the team has built now for 17 years, and, you know, I probably have another, you know, 30, 40, 50 years in me to grow and build it further.
Ja, also Thomas, du kannst dich dann beteiligen, wenn sie an die Börse gehen. Ist ja, vielleicht habe ich es ja geplant, also er deutet das ja zumindest indirekt an, warum auch nicht. Kann ja irgendwie mal sein. Ich meine, er hat ja noch ein bisschen Zeit und dann hat er auch nochmal bestätigt, dass er außer Bondora gar nichts hat. Also er investiert nur in eine Immobilie und das ist halt die, in der seine Familie und er auch lebt. Also nicht aus Investmentgründen. Also sein Geld steckt wirklich komplett in GoandCrow und ja, den Eigenkapitalanteil an Bondora. Und diesen hat er ja scheinbar noch weiter aufgestockt. Ich habe jetzt leider im Vorfeld nicht geschaut im Firmenregister, wie viel das ist oder wie viel Anteil er daran hat. Können wir ja vielleicht im Nachgang noch machen. Also er sieht Bondora als sein langfristiges Lebensprojekt an und ja, da hat er nochmal übrigens erwähnt, dass er das seit 17 Jahren macht. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt jeder mitbekommen hat. Aber er plant halt nochmal eventuell 30, 40, 50 Jahre dran zu hängen. Also er wird jetzt nicht zu Mintos oder so wechseln und da den Stuhl des CEOs übernehmen. Also ich denke, der wird uns erhalten bleiben, bis er dann irgendwann auf seinem Bondora-Stuhl stirbt.
Ja, das ist hoffentlich noch viele Jahrzehnte.
Das wäre doof, ja. Wenn der geht, dann weiß ich auch nicht. Das wäre übrigens ein Risiko, nach dem wir hätten fragen können. Ob es dann jemanden gibt, der ihm dann nachfolgen könnte.
Es gibt sicher noch einige Risiken. Du hast das Thema ja nochmal versucht aufzuwärmen ein bisschen, ja, ne? Wie es mit Diversifikationsrisiken aussieht.
Genau, ich habe ihn nochmal gefragt, also für mich wäre das halt zu viel, ob er das wirklich nicht als Risiko sieht, da einfach in Bondora investiert zu sein, komplett. Und ich glaube, die Antwort, die können wir uns schon alle denken, aber hör nur mal rein.
So, you know, there's a part here. Like, there's two schools of thought. You know, one is the school of thought. So, on an individual, you know, level. If you look at GoandCrow is highly diversified, right? So I don't see any kind of, like, you know, lack of risk mitigation in GoandCrow. So if you can even look at, okay, GoandCrow is one product, then you can easily have 100% of your money in GoandCrow because the assets underneath GoandCrow, there's hundreds of thousands of loans, right? So that's the GoandCrow side. Now, as a founder and CEO, when I look at, like, equity of Bondora, then I know what the future holds. I know how many actual business lines are within, you know, Bondora. You know, everyone looks at outside, maybe this is a single company, but you could, in a normal circumstances, say that every single country where we operate is a separate business. So there's already, you know, close to seven kind of different businesses here. So, you know, even that investment in Bondora is, you know, in many cases, highly diversified.
Du wolltest nicht anders, Lars. Du wolltest nicht anders. Du wolltest einfach nur mal hören, die 100.000. Gib's doch zu.
Ja, ich glaube, wir können es hier kurz machen. Also der ist unbelehrbar. Er sieht kein Risiko bei Bondora. Er hat das nochmal ja aus zwei Perspektiven gesehen. Er als Person, und da sieht er kein Risiko aus den Gründen, die wir hier schon jetzt durchgekaut haben. Und auch nochmal als Firma. Also da hat er nochmal darauf hingewiesen. Das war allerdings ganz interessant, dass es halt mehrere Business Cases und eigenständige Firmen gibt, die auch nochmal getrennt betrachtet werden müssen. Also selbst seine Beteiligung am Unternehmen ist stärker diversifiziert, als es halt auf den ersten Blick wirkt. Also es ist nicht nur Bondora als Plattform, wie wir es kennen, sondern halt auch noch die ganzen Unterfirmen. Aber dann gibt es natürlich ein Risiko, worüber sich aktuell viele Gedanken machen. Und aktuell sehe ich, glaube ich, bei jedem Video mindestens oder bei jedem Blogartikel mindestens einen Kommentar drunter, was passiert, wenn die Russen kommen.
So there's two sort of, you know, answers, like, you know, me as a Bondora CEO and, you know, and me as sort of like an Estonian. So as a Bondora CEO, obviously, you know, given our supervisory board includes people from Netherlands, from Lithuania, from US, obviously we have taken number of steps to make sure that the company and the business can remain resilient even in the most adverse situations, including a war, right? Our data, our infrastructure is not in Estonia. It's both in Germany as well as is in cloud. We have our teams that are distributed across different countries. The loan portfolio is basically in seven countries. It, like a big part of the loan portfolio is actually in Finland. There's a lot of originations in Netherlands. Estonia today in originations doesn't make up that chunk as it used to make, right? So I think it's, you know, 20-25%, right? So the risk mitigation, you know, of the craziest possible sort of like adverse situation is obviously done, right? You know, we are not as management of a financial services company, you know, who's been on the market for 17 years, we're doing everything to make sure that the risks of even the most adverse events are mitigated so that our customers can feel safe. Now, as an Estonian, I would say that if they try to invade, they will lose.
Ja, also super interessante Antwort nochmal am Ende. Also es gibt klare Notfallstrategien für solche Extremszenarien. Also beispielsweise liegen die Daten und die Infrastruktur nicht in Estland, sondern überraschenderweise in Deutschland, wusste ich auch nicht. Das gilt aber nicht nur für Bondora, sondern auch für andere Plattformen. Also die meisten haben mittlerweile Cloud-Infrastrukturen. Also der Server steht meistens nicht mehr unterm Schreibtisch vom Chef. Das sehen wir nicht mehr so oft. Und auch die Teams sind international verteilt. Also ich habe auch mehrere Ansprechpartner und die sind teilweise auch tatsächlich nicht in Estland. Und bei dem Kreditbestand ist es sowieso so, da sagt er, 20-25% der Kredite stammen aus Estland. Die werden dann halt gefährdet. Aber Großteil kommen halt aus Finnland und den Niederlanden. Und ich arbeite tatsächlich auch gerade an einem Artikel, wo ich das so ein bisschen aufarbeite. Und ich habe das Risiko höher eingeschätzt. Aber nach dem, was er da so jetzt erzählt hat, würde ich es nochmal ein bisschen runtersetzen. Aber er sagt auf jeden Fall nochmal, das Ziel von Bondora ist es also, im schlimmsten denkbaren Fall den Geschäftsbetrieb halt aufrechterhalten zu können und die Sicherheit der Investoren bzw. der Gelder dann zu gewährleisten. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, als Este sowieso, also wenn der Russe kommt, dann werden die sowieso verlieren. Ist natürlich auch klar.
Ja, fand ich, war wirklich mit einer gewissen Entschlossenheit dahergesagt, hat mir gefallen.
Er ist ein stolzer Este, ja, kann man glaube ich schon so sagen.
Genau. Wir kommen schnell zum Fazit, oder Lars? Weil wir müssen ja jetzt ein bisschen durchhecheln. Ich meine, die Stunde haben wir schon gerissen. Es werden wir auch nicht schaffen, das zusammenzuschneiden. Aber ich denke mal, ich kann so sagen, also man muss sich nach dem Interview keine Sorgen um Bondora machen mehr. Also ich finde, man muss sich da echt keine machen. Ich finde, Pärtl ist kompetent und souverän. Wir haben ja die internen Zinsfüße auch gesehen, jetzt auch als Außenstehenden. Mit der Antwort eben als Ester hat er mich eh vollständig überzeugt und die Strategie, die sie da raushauen mit ihrem Kreditpool, also dass sie den vergrößern, aber auch eher konservativ aufstellen, Shift weg von der Kreditbude hin zu einer klassischen Bank mit einem Produkt, hinter dem eben das Kreditportfolio liegt, das ist schon alles ein schlauer Move und die, wie du gesagt hast, die sammeln ja vermehrt eher die Tagesgeldjünger da draußen ein, als eher die, als die Junkbond-Fans, so wie mich, die kassieren sie, und die Zahlen sprechen im Prinzip ja für sich, weil die haben ja 15,5%, und wir wissen ja, wir kriegen ja woanders überall 10, 12, 13%, und die Kreditgeber sind ja auch nicht total unsolide oder wissen nicht, was sie tun, und gibt es auch schon länger am Markt, und die schaffen es mit den 10, 12%, die sie an uns ausspülen, zwischendrin noch ein Mintos hängt, trotzdem Gewinne abzuschöpfen. Warum soll das Peter Bondora nicht mit ihrem Portfolio schaffen, profitabel zu arbeiten? Das habe ich mich eh schon immer gefragt, warum ist da so eine hohe Kritik im Markt, wenn die anderen drumherum das auch hinbekommen, die zum Teil ja eine ähnliche Erfahrung haben. Das verstehe ich dann auch nicht.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach nicht so gesehen wird. Also ich glaube, die Leute beschäftigen sich einfach zu wenig dann mit den Hintergründen von solchen Firmen. Ja, und ja, ich glaube, Bondora steht ziemlich gut da. Hast du recht, ja.
Ja, und was ich aber halt nicht sehe, ist, so wie du sagst, das Liquiditätsthema, ich denke, das spielt da ganz gern ganz hoch. Ich glaube aber nicht, dass das mit der Liquidität so weit daher ist. Also wir haben es gesehen, wie schnell das ging, dass die Liquidität nämlich weg war. Mag sein, dass jetzt ein bisschen mehr Puffer haben, aber der wächst ja automatisch mit. Je größer das Portfolio wird, desto mehr wächst der mit, wenn sie dann proportional wachsen lassen. Und im Zweifel, ja, dann machen sie es halt, wie sie es damals auch gemacht haben. Ja, dann fahren sie es halt wieder runter, dass du monatlich nur N Euro abheben darfst. Das wird halt passieren, wenn halt wieder, keine Ahnung, 10, 15% der Summe der Gelder abgehoben werden oder noch früher greift es wieder, und dann gibt es halt ein Abstottern. Da ist ja nichts passiert.
Weiß halt niemand, aber muss ja auch tatsächlich sehen, also wir haben jetzt viel darüber diskutiert, aber was muss passieren, damit sowas nochmal kommt? Ich meine, Covid war jetzt wirklich echt ein schwarzer Schwan, würde ich sagen, wo alle nur noch Panik hatten und raus wollten. Also was anderes könntest du dir noch vorstellen, außer jetzt, wenn die Russen tatsächlich denken, okay, Estland wäre ganz cool. Gucken wir mal, was da so abgeht. Aber gibt es sonst noch einen Fall, der dir vorstellen könnte, wo das
nochmal passiert? Ja, China-Invasion in Taiwan, sowas in der Richtung. Die Börse kollabiert auch nochmal um 30, 40% oder so. Also was, dass alle mal schnell viel Geld wollen, um irgendwie dann da investieren. Aber je nachdem, was da passiert, ist ja auch die Frage, wie hoch ist dann die Unsicherheit? Wollen wirklich alle so schnell dann ihr Geld da rausholen und woanders reingehen? Oder ist nicht überhaupt so, dass alle nervös werden? Kann man nicht sagen, aber es kann eine Situation geben. Also wenn mit Bondora was passiert, ist eh egal, dann gibt es keine Liquidität mehr. Ja, also wenn Pärtel von Bus läuft und die estnische Polizei den Laden dicht macht, was auch immer passiert, weil irgendwas war, ne, dann brauchen wir uns nicht auf die Liquidität von Bondora mehr verlassen wollen, dann ist die weg. So, aber das ist ja nicht das Szenario, mit dem wir operieren wollen. Ja,
ja, wir reden ja wirklich über Extremszenarien. Genau. Aber in allen anderen Fällen können wir uns auf die Liquidität verlassen. Ich glaube auch, so ein lächerlicher Börsencrash oder so, ich glaube, das wird Bondora auch nicht tangieren. Also Covid war wirklich Panik in den ersten Wochen, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Das war tatsächlich, glaube ich, was, wo jeder sein Geld für Klopapier horten wollte. Aber
ja. Ich meine, ich habe deswegen auch die Frage gestellt, nicht ohne Hintergedanken. Also ich finde das Geschäftsmodell von Bondora hervorragend. Also ich würde tatsächlich gerne in Bondora investieren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt, je nachdem, was für eine Bewertung die an die Börse will. Ich meine, ich habe ja auch in Mintos und in Estate Guru investiert, in eine absurd hohe Bewertung wahrscheinlich. Aber so grundsätzlich finde ich das Geschäftsmodell interessanter wie die 6%. Also für mich ist das 6% halt einfach kein tolles Investment. Ich habe noch ein bisschen was drin liegen. Ich konnte ja durch die Steuerrückzahlung eben abheben. Das hat es gut gepasst, hat für seine Statistik dann gesorgt, dass es ein Ticken nach unten durch mich auch ging. Und solange die jetzt weiter unten bleiben und eben das Ganze drumherum sich nicht signifikant verändert. Ich meine, wir hatten ja auch Zeiten, wo wir mit Ach und Krach noch 10% von einem gescheiten Kreditgeber irgendwo gekriegt haben oder sogar mit 9% zufrieden war. Ich weiß noch, damals unterhalten, wo wir gesagt haben, jetzt wackeln wir schon an den 10%, ne? Dann sind die 6% wieder interessant.
Ja, aber du machst jetzt nach dem Interview mit Pärtel immer noch den gleichen Fehler und vergleichst Bondora mit P2P-Plattformen, womit sie sich ja selber nicht mehr vergleichen. Also du musst es ja eher vergleichen.
Für mich ist eine P2P-Bude. Ich investiere trotzdem in P2P-Kredite. Ich meine, ich habe auch...
Dann ist es dir natürlich zu wenig Rendite, ist klar.
Dann ist mir zu wenig Rendite, weil das ist ja trotzdem P2P.
Ja, gut.
Aber das ist meine Meinung. Du kannst ja investieren weiter in Bondora. Kannst ja all in gehen, komm.
Ja, ich mache das auf jeden Fall. Also ich bleibe weiter dabei. Ich habe es halt reduziert, aber mein restliches Portfolio ist halt auch weiter gewachsen. Von daher muss ich mal schauen, wie weit ich noch runter reduziere. Aber nochmal zu dem Gespräch. Also ich fand, der Pedal hat sich super auch geschlagen. Der Markt merkt natürlich deutlich, wie krass er einfach dabei ist als CEO, was er für Einblicke hat. Und er steckt da so tief drin. Das ist einfach sein Leben. Ich glaube, der kann auch den ganzen Tag über nichts anderes reden. Nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, was er so mit seiner Frau für Themen zu Hause hat.
17 Jahre
wahrscheinlich
lang.
Kommen.
100.000.
Ja, also ich nutze es auf jeden Fall weiterhin. Ich finde es super. Ich hatte auch nie Probleme mit der Liquidität. Und das in Covid, das hat mich tatsächlich auch nicht so gestört. Ich glaube, in das ja damals gemessen, ich glaube in 12 oder 15 Tagen war das Thema auch gegessen, weil ja wieder immer was nachkam. Und für mich ist das nach wie vor die beste Kombination aus Spar- und Investmentprodukt, wenn man es jetzt so nennen möchte. Und man muss ja auch sagen, du hast eben gesagt, wenig Rendite, aber ich habe ja recht viel investiert und ich habe bis heute einfach mal 70.000 Euro an Zinsen kassiert. Und ja, ich musste dafür nichts tun. Also ich habe da einfach das Geld draufgeschoben und das war's. Also das ist schon ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Plus diese schöne Steuereinfachheit, dass man halt entsprechend ja, gut, wenn man das jetzt auslegen möchte, wie man will, aber de facto steht ja auf der Steuerbescheinigung null drauf, sobald, bis man halt den Hauptbetrag dann irgendwann von seinem Konto runterzieht. Das heißt, es ist sehr, sehr steuerfreundlich auch am Ende. Und das musst du ja in deine Renditeberechnung eigentlich auch wieder irgendwie mit einbeziehen, dass es da nochmal einen kleinen Bonus oben drauf gibt, den es halt bei anderen Plattformen so nicht gibt.
Deswegen sage ich ja, wenn wir unter die 10% kommen, dann wird Bondora wieder interessant, aber vorher halt nicht.
Ja gut, dann investier doch bei Monefit.
Deswegen haben wir ja schon vorher geklärt, investiere ich höchstens bei Ländermarket.
Oder bei Ländermarket, macht ihr die ganze Arbeit und ich sitze entspannt irgendwo rum und kassiere weiter Zinsen.
Das passt ja auch. Das sieht man ja wieder schön. Wer viel hat, der kann mit solchen einfachen Produkten hausieren gehen. Wer so wie ich krebsen muss, der muss halt den letzten Cent rauspressen, wo es noch geht.
Ja, ist auch okay. Dafür mache ich halt dann Cashback-Aktionen auf anderen Plattformen mit. Aber das machst du ja auch.
Ja, genau. So. Bevor wir uns jetzt total verzetteln.
Ja, eine Frage habe ich übrigens noch an die Community. Ihr könnt ja einfach kommentieren unter dem YouTube-Video oder in den Shownotes bei Thomas. Wie viele Jahre? Und wer das kommentiert, bei dem wissen wir auf jeden Fall, der hat den Podcast bis zum Ende gehört.
Wer richtig kommentiert, wie viele Jahre es schon Bondora gibt und wie groß das Kreditportfolio ist, der hat die Chance, einen von 5 Pullis zu gewinnen.
Ja, wobei das mit der Größe vom Kreditportfolio ist natürlich fies, weil eine genaue Größe hat er nicht gesagt. Also ich glaube,
das, was Pertl gesagt hat, das wer aufgepasst hat, kennt eine Größenordnung.
Da hängst du die Messlatte natürlich hoch, aber ja, können wir machen. Machen wir so.
Rein in die Kommentare von. So, ansonsten, ihr denkt dran, wir haben natürlich nur heute euch informiert. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken. Das war keine Anlageberatung hier. Denkt daran, macht euren eigenen Research.
Genau. Und vielleicht nochmal ganz wichtig am Ende zu erwähnen, gerade weil wir das jetzt hier so oft besprochen haben, aber Bondora ist trotzdem, solange es keine Bank ist, noch kein Tagesgeldersatz.
Unbedingt. Grüße an Felix. Kein Tagesgeld. Investiert selbst, wo ihr denkt, dass es richtig ist. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.